Ja, liebe Gemeinde, ich habe mir heute Gedanken gemacht über einen Text, der steht in Lukas 18. Und am Anfang möchte ich den Text vorlesen. Die bittende Witwe. Jesus sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte, und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meine Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden? Ein ungerechter Richter. Hat jemand von euch schon mal den Namen Roland Freisler gehört? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, doch einige. Deutsche Geschichte. Roland Freisler war ein Richter und er im NS-Regime, und er ist das personifizierte Beispiel für die Rechtsbeugung im Nationalsozialismus. Er war einer der 15 Teilnehmer an der Wannsee-Konferenz und gehörte zu den maßgeblich Verantwortlichen für die Organisation des Holocausts. Von August 1942 bis zu seinem Tod war Freisler Präsident des berüchtigten Volksgerichtshofes, der höchsten juristischen Instanz des NS-Regimes für politische Strafsachen. Also es war ein Richter, der politische Leute verurteilt hat. Zur gleichen Zeit, 1942 oder 1943, gab es einen sehr erfolgreichen Pianisten in Deutschland. Sein Name war Karl Robert Greiten. Er hat in allen großen Sälen Deutschlands und Theatern gespielt, auf seinem Klavier. Er war äußerst erfolgreich und auch bekannt. Und er hat in seinem Bekanntenkreis einmal geäußert, dass er vom Nationalsozialismus überhaupt gar nichts hält und dass er glaubt, dass der Krieg verloren wird. Daraufhin hat einer von seinen eigenen Bekannten ihn denunziert, hat ihn angezeigt. Er wurde verhaftet und er kam genau zu diesem Richter, Roland Freisler. Roland Freisler verurteilte ihn daraufhin zum Tode wegen dieser Aussage und er wurde hingerichtet. Auf das Konto von Roland Freisler und seinen Senat, den er geleitet hat, gehen 2600 Todesurteile, die in seinem Senat ausgesprochen wurden. Und einer der bekanntesten Prozesse, die er geführt hat, war der Prozess um die Weiße Rose, wo es um die Geschwister Scholl ging, die damals Flugblätter verteilt hatten gegen dieses Regime. Und nur weil sie diese Flugblätter, die zum Boykott aufgerufen haben, verteilt haben, wurden die zum Tode verurteilt durch das Fallbeil. Und Roland Freisler verstand es eben, diese Prozesse zu inszenieren. Die wurden also gefilmt und die Beschuldigten wurden vor laufender Kamera gedemütigt, öffentlich, in einer Art und Weise, die jeder Beschreibung spottet. Und das Urteil, das stand am Anfang schon fest. Roland Freisler wurde am 3. Februar 1945 bei einem Angriff der Amerikaner auf Berlin getötet. Und er musste sich so nie für sein Tun vor einem weltlichen Gericht verantworten. Ein ungerechter Richter. Hatte die arme Witwe eigentlich irgendeine Chance bei diesem Richter, bei diesem ungerechten Richter? Der Richter fürchtet niemanden, weder Gott noch Menschen. Er hält sich an nichts erstes Recht. Eine Witwe steht im Neuen Testament und auch im Alten Testament immer für jemanden, der wehrlos ist, arm, hilfsbedürftig, alleine, keinen Mann mehr, kein Beschützer, steht alleine in einer männerdominierten Welt und kann relativ wenig machen. Und eigentlich ist das Bild der Witwe auch ein Bild für uns. Wir stehen eigentlich auch in dieser Welt, auch wenn wir uns so mächtig fühlen und die Welt so verändert haben, im Grunde genommen sind wir auch arm und bloß vor unserem Gott und können nur sehr wenig machen. Aber diese Witwe, die hatte etwas an sich, was ja fast beneidenswert ist. Sie war unglaublich ausdauernd, sie war unnachgiebig, sie war voller Glauben, sie war auf dieses Ziel fixiert, diesen Richter dazu zu bringen, Recht zu sprechen, weil sie hat sich im Recht gefühlt und sicherlich war sie im Recht. Trotz dieser Aussichtslosigkeit, trotz diesem Richter, der sich an nichts hält, war ihre einzige Hoffnung eigentlich trotzdem dieser Richter. Schaffe mir Recht gegen jemanden. Schaffe mir Recht, sagt sie zu ihm. Da gab es also jemanden, der wollte ihr Unrecht tun. Und dieser Richter, dieser harte Mann, der eigentlich seinen Job nicht tun wollte, weil er keine Lust dazu hatte, der reagiert aus einem Grund, der eigentlich lächerlich ist. Er hat Angst, dass sie ihn ins Gesicht schlägt oder ihn kratzt vor allen Leuten. Ein lächerlicher Grund. Dadurch lässt er sich beeinflussen, der Frau Recht zu sprechen. Und diese Lächerlichkeit wird zu einem Bild, wie Gott seinen Kindern helfen will. Gott wird helfen. Darauf ist nämlich Verlass. Und der Vergleich zwischen dem ungerechten Richter und der Witwe ist so überspitzt. Gott als der Gerechte schlechthin. Er ist die Gerechtigkeit in Person. Das macht deutlich, wie sehr wir erwarten dürfen, dass Gott uns hilft, weil Gott so viel besser ist. Gott erhört nämlich Gebet. Er hört darauf, wenn Menschen ihn bitten. Deswegen dürfen wir eine ganz große Freimütigkeit haben, zu Gott zu kommen. Wir dürfen mutig vor seinen Thron treten, ihm vertrauen, weil er eben viel mehr geben wird, als wir erwarten, viel mehr als dieser Richter. Warum sollen wir eigentlich beten? Es geht eigentlich mehr als um eine Gebetserhörung, wenn uns irgendjemand Unrecht getan hat. Es geht um viel mehr. Das ist hier nur ein kleiner Ausschnitt über Gebet, das wir nicht nachlassen sollen. Aber es geht um viel mehr. Es geht um unsere persönliche Entwicklung als Christen. Es geht darum, was aus uns werden wird, wenn wir angefangen haben, mit Jesus zu leben. Es geht um eine persönliche Beziehung zu diesem Herrn, zu diesem Jesus. Es geht darum, seine Stimme zu hören, in Stille, nicht zwischen Tür und Angel. Und er will uns viel mehr geben, als wir erwarten. Wir machen oft so klein, klein. Aber Gott kann viel mehr geben, als wir denken. Ein Schlüssel dabei ist, dass wir dranbleiben, dass wir nicht nachlassen, dass wir nicht kurz vor dem Ziel aufgeben. Dazu ist es aber nötig, dass wir glauben, dass wir vertrauen. Wenn ich nicht glaube, dass es irgendwas bringt zu beten, warum soll ich mir dann Zeit nehmen zu beten? Dann werde ich es ja nicht machen. Also wir müssen glauben, dass er gut ist und dass er uns gibt, wenn wir zu ihm kommen. Weil eigentlich nur dieser Glaube die Verbindung zu ihm ist. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. nur glauben. Das ist alles. Mehr muss man nicht machen, man muss nur glauben und ihm vertrauen. Die Hauptaussage dieses Textes, die ist wichtig. Nicht nachlassen und alle Zeit beten. Nicht nachlassen, alle Zeit beten. Wir finden diese Aufforderung öfters in der Bibel, zum Beispiel im Epheser 6, Vers 18, betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Also es heißt, betet alle Zeit für eure Brüder und Schwestern. Nicht nachlassen, alle Zeit. Ja, da stellt sich die Frage an uns, haben wir nachgelassen mit dem Gebet oder haben wir eigentlich noch nie richtig damit begonnen? Oh, es gibt so viele Gründe, warum man nachlassen kann. Ein Grund, Mangel an Disziplin. Nie geschafft, eine Regelmäßigkeit in mein Leben zu bringen. Wenn wir das Leben und diese Welt so anschauen, dann sehen wir überall einen Rhythmus. Das fängt an von Tag und Nacht, von den Sternen, die nachts kommen, von dem Mond, der aufgeht, der zunehmend ist, der abnehmend ist, die Gezeiten. Es gibt so viele Beispiele. Unser Herzschlag, ein Rhythmus. Sommer, Winter, ein Rhythmus. Alles in diesem Leben hat einen Rhythmus. 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tag sollst du ruhen. Das hat Gott so geschaffen. Wir wissen heute auch aus der Wissenschaft, wie wichtig das ist, zum Beispiel für Kinder, dass Kinder einen Rhythmus haben, feste Zeiten, zu denen sie bestimmte Sachen machen. Und für unser Leben ist es auch wichtig, dass wir einen Rhythmus haben. Und gerade für unsere Gebetszeiten und für unsere Zeit mit dem Herrn ist es unwahrscheinlich wichtig, einen Rhythmus sich anzugewöhnen. Wenn man das nicht macht und keinen Rhythmus drin hat und nur mal so betet, dann ist es ganz schnell so, dass wir keinen Hunger mehr nach Gott haben. Es wird einfach immer schwächer, weil wir sind total satt von anderen Dingen. Alles andere hat Platz genommen in unserem Leben und ist wichtig. Aber die Gebetszeit, die Zeit mit Gott, die steht ganz hinten. Deswegen, wir müssen uns Zeit nehmen, einen neuen Rhythmus reinbringen für Stille, für Gebet, für Lesung im Wort. Es gibt noch mehr Gründe für das Nachlassen im Gebet. Vielleicht ist es Enttäuschung. Wir haben für Dinge geglaubt und es ist nichts passiert. Herr, ich habe so gebetet, du hast nicht geantwortet. Aber wenn Jesus mit einem Nein antwortet, dann ist es auch eine Antwort. Und er hat uns genauso lieb, als hätte er gesagt, warte, oder als hätte er diese Gebetserhörung geschenkt. Schaffen wir es, so eine Enttäuschung zu überwinden? Gebet wurde nicht erhört, es ist eh nichts passiert. Oder wie reagieren wir drauf? Sind wir enttäuscht und wir reagieren mit Rebellion? Lehnen uns gegen Gott auf? Wollen unser Schicksal dann selber in die Hand nehmen? Aber Gott hat versprochen, unser Gebet zu erhören. Ungeachtet der Zeit, wie lange es dauert. Und eine Gebetserhöhung ist eben nicht so, dass alles so passiert, wie wir es wollen. Gott löst unsere Probleme auf seine Weise. Wir dürfen uns ihm anbefehlen und uns überraschen lassen, wie er antworten wird. Und er ist nicht so beschäftigt, dieses Universum zu regieren und alles in Gang zu halten, um nicht unser Gebet zu hören. Er ist da. Alle Zeit, jederzeit, wenn immer wir die Augen schließen und im Gebet zu ihm kommen, er hört uns. Und er verheißt uns seine Gegenwart, unabhängig davon, was in unserem Leben so passiert. Er ist da. Zu Paulus hat er einmal gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, mehr brauchst du nicht. Ich bin im Schwachen mächtig. Aber wenn Gott es zu uns sagt, ist es auch gut. Ja, vielleicht haben wir aufgehört, aus Enttäuschung zu vertrauen und zu beten. Dann dürfen wir wieder ganz neu beginnen. Er ist da. Er möchte uns begegnen. Vielleicht haben wir auch lange Zeit nur problemfixiert gebetet. Immer dann, wenn was passiert ist, wenn es brennt, wenn es uns schlecht geht oder wenn es anderen schlecht geht, dann fangen wir wieder an zu beten. Und sobald die Situation sich entspannt hat, sind wir wieder gebetslos. Wenn wir ihm einfach bloß unsere Wünsche sagen und Amen, ist das nicht ein bisschen wenig? Wenn wir nur zu ihm kommen, wenn wir irgendwas brauchen? So hat er sich das nicht vorgestellt. Gebet ist viel mehr. Gebet ist eine Beziehung zu ihm, ihn anbeten, ihm begegnen, seine Stimme hören, sich ermutigen lassen, Kraft zu danken für den Alltag, Führung durch den Heiligen Geist zu erleben. Jesu Kreuz ist für die Ewigkeit, nicht für eine schnelle Gebetserhörung. Und sich durch ein nicht beantwortetes Gebet abhalten zu lassen, zu glauben, das wäre wirklich mehr als töricht. Vielleicht ist es auch die Logik, die uns abhält. Nur was ich verstehe, glaube ich. Unser Verstand kann ein ganz großer Hinderungsgrund sein. Wir überschätzen uns und meinen, wir müssen alles kontrollieren und alles verstehen. Aber der Zugang zu Gott ist nicht unsere Logik. Es ist unser Glaube, unser Vertrauen zu ihm. Logik ist vielleicht gut im normalen Leben, aber im geistlichen Leben ist es eher hinderlich, weil es verhindert, dass wir loslassen und uns ihm vertrauensvoll in seine Arme legen. Wenn wir eine Liebesbeziehung haben, die nur auf Logik basiert, das wäre auch traurig, oder? Ey, gelacht. Vielleicht limitieren wir auch Gott. Wir trauen ihm nichts zu. Charles Swindoll hat in seinem Buch The Owner's Manual for Christians, also die Bedienungsanleitung für Christen, Folgendes geschrieben. Er erinnert sich, als kleiner Junge hatte er eine Vorstellung über Gott so wie ein Ur-Ur-Uropa. Also extrem alt, langer weißer Bart, weiße Haare, ja, sehr kraftvoll, aber hauptsächlich ein alter Mann. Und das ist eine sehr menschliche Vorstellung von Gott. Was bedeutet diese Vorstellung von Gott in Bezug auf Gebet? Es bringt Gott runter auf die Ebene von Menschlichkeit. Aber unsere Sicht von Gott beeinflusst grundsätzlich jeden Aspekt unseres geistlichen Lebens und ganz speziell, wie wir beten. Wie sehen wir ihn? Als was sehen wir ihn? Ist er der liebende Vater, der es wirklich gut mit uns meint, der alles getan hat für uns? Oder haben wir ein schlechtes Vaterbild, weil wir vielleicht auch eine schlechte Vaterschaft erlebt haben und projizieren das jetzt auf ihn? Diese Sicht bestimmt, wie wir beten. Diese Sicht bestimmt, ob wir Frieden empfangen oder ob wir unseren Mangel behalten. Es kostet ein bisschen Zeit, ihn wirklich kennenzulernen. Das kostet Zeit, sich mit ihm zu beschäftigen und herauszufinden, wie er wirklich ist. Aber es lohnt sich. Vielleicht haben wir auch uns einfach festgelegt und haben gesagt, das wird ja eh nichts mit dem Gebet. Meine Erfahrung ist da einfach nicht so gut. Oder wir haben uns festgelegt, über uns selber schlecht zu denken. Ich kann eh nichts. Ich kann mir nichts merken. Aus mir wird nichts. Niemals wird sich irgendwas ändern. Wenn wir so eine Festlegung getroffen haben, ist es wie ein Fluch, der über unser Leben liegt und uns runterdrückt. Bringe diese Dinge im Gebet vor den Herrn. Er wird dir helfen und vergeben und wiederherstellen. Und wenn wir unsere Sicht und unsere Passion für Jesus verloren haben, dann dürfen wir uns neu fokussieren auf ihn. Was ist mir wichtig? Höre ich die Stimme des Heiligen Geistes, die mich zum Gebet ruft? Oder höre ich die vielen anderen Stimmen, die mich zur Freizeit rufen, zur Arbeit? Was ist lauter in mir? Mangel an Gebet führt zu einem zwangsläufigen Verlust von Berufung und Hingabe in unserem Leben. Aber er möchte uns wiederherstellen. Er ist bereit, er reicht uns die Hand und er möchte uns tiefer hineinführen in die Gemeinschaft mit ihm. Er möchte unserem Leben eine neue Dimension geben, Raum schaffen. Wenn ich morgens eine Stunde gebetet habe, und das ist lang, dann bekomme ich eine ganz andere Sicht für den Tag, für die Dinge, die mir täglich begegnen. Vieles wird viel positiver. Ich werde viel freier. Angst muss weichen. Ich bin fokussiert auf die Gelegenheiten, die mir der Heilige Geist schenkt. Ich werde mutiger, ihm zu folgen. Und da habe ich noch einen schönen Artikel in der Zeitschrift Aufatmen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Wir lesen die sehr gerne, diese Zeitung. Da sind viele gute Artikel drin. Und Elke hat diesen Artikel gelesen, hat gesagt, Mensch, der wird doch zu deiner Predigt passen. Und ihr wisst ja, wenn die Frau was sagt. Nee, hat wirklich gut gepasst. Und ich lese euch jetzt mal auszugsweise diesen Artikel vor, der ist ein bisschen lang, obwohl wir noch Zeit haben. Ich setze mal voraus, dass ihr wisst, was die Heilsarmee ist. Wisst ihr das, was die Heilsarmee ist? Ja. Es war also kurz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, da hat die Heilsarmee in Moskau Fuß gefasst und hat da einen Ableger gegründet. Und die, wie heißt sie, Daniele Strickland ist dorthin gegangen und hat dort ein Jahr kostenlos mitgearbeitet. Sie hatten dort einen sehr charismatischen Leiter. Sie nannte ihn Captain America. Er war groß und kräftig, er war charismatisch, die ideale Leiterfigur. Wenn er was gesagt hat, wurde das gemacht. Er hat Boris Jelzin dazu gebracht, die übrig gebliebenen Nahrungsmittel vom Golfkrieg der Amerikaner an die Gefangenen zu verschenken und an die Russen zu verschenken und hatte da Kontakte in die oberste Etage. Und ich lese jetzt mal ran. Ja, ich lese jetzt mal ein Stück. Rechts ran auf der Autobahn. Also, die darauffolgenden Tage waren einige der wichtigsten überhaupt für uns, weil Captain America, also der Leiter, allen seinen Einfluss genutzt hatte, um Zugang zu einem Geheimgefängnis im Zentrum Moskaus zu bekommen. Niemand anderes durfte dort hinein. Er hatte den Besuch arrangiert und konnte mit den Behörden vereinbaren, dass das Time Magazine und die Newsweek je einen Reporter mitschickten. Es war also ein großer Tag für uns. Leider konnte dieser Captain America, wie sie ihn nannte, an diesem Tag nicht. Der musste zurück nach Amerika und hat eine Vertretung geschickt. Und sie holt jetzt diese Vertretung am Flughafen ab. Es war also ein großer Tag für uns. Ich holte die Kommandeurin Ingrid ab, packte die Sachen ein, die wir mitbringen wollten und hatte die Journalisten auf dem Rücksitz. Wir fuhren auf der Ringautobahn Moskaus. Wir fuhren und fuhren, während die Journalisten hinten drin waren. Und die Vertretung, die Ingrid, war also genau das Gegenteil von dem Captain America. Der Captain America war ein toller Leiter, ein toller Mann, großkräftig und hatte was zu sagen. Sie war klein und dick, unscheinbar. Wir fuhren auf der Ringautobahn Moskaus, wir fuhren und fuhren. Die Journalisten redeten eifrig miteinander. Wow, wir können es gar nicht erwarten, in dieses Gefängnis zu kommen. Wir werden den Gefängnisdirektor voll auffliegen lassen. wegen der schlechten Behandlung der Gefangenen. Was für eine Chance, Amerika Einblick in all diese schlimmen Verhältnisse in der Sowjetunion zu geben. In diesem Moment schaute die Kommandeurin Ingrid mich an und sagte, fahr mal rechts ran. Und ich dachte, vermutlich muss ich jetzt pinkeln. Ein ganz normales Problem mit älteren Leiterinnen. Ich war ein bisschen irritiert, fuhr aber rechts ran. Und dann sah ich voller Schrecken, wie Kommandeurin Ingrid sich die Journalisten vornahm. Ich konnte nicht anders, als euer Gespräch mit anzuhören. Anscheinend seid ihr nicht richtig informiert worden, was wir hier tun. Deshalb möchte ich euch mitteilen, was unsere Mission ist. Unsere Mission als Heilsarmee ist es, Menschen Hoffnung, Liebe und Freiheit zu bringen. Ich habe heute Morgen noch mit dem Gefängnisdirektor gesprochen und ihm versichert, dass wir in genau diesem Geiste kommen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, Teil dieser Mission zu werden oder auszusteigen. Hallo? Was war da gerade passiert? Ich meine, wer musste jetzt mal pinkeln? Die beiden Journalisten, diese angsteinflößenden, zynischen Männer, verwandelten sich vor meinen Augen auf der Stelle in kleine Jungs. Sie sagten, oh, das tut uns so leid, das wussten wir ja nicht, wir sind absolut dabei, bitte werfen Sie uns nicht aus dem Auto. Und dann sagte Kommandeurin Ingrid die Worte, die ich nie vergessen werde. Ich glaube, wir sollten jetzt beten. Wie bitte? Mit dem Time Magazine im Auto? Jetzt beten? Mit den Leuten der führenden Nachrichtenmagazine der USA? Diese Frau ruiniert hier gerade alles. Die ganze Arbeit von Kapitän Amerika für den Eimer. Was würde hier jetzt passieren? Und dann fing sie an zu beten. Und während sie betete, füllte Gott das Auto mit seiner Gegenwart. Das Auto war erfüllt. So sind wir dann beim Gefängnis angekommen. Wir hatten Glühbirnen mitgebracht, damit endlich mehr Licht in die dunklen Zellen kam. Und es war nicht nur physisches Licht, das so an diesen dunklen Ort kam, sondern auch eine andere Art von Licht. Und die Reporter, ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Sie waren wie kleine Jungs, die immerzu hinterherliefen. Entschuldigung, Kommandeurin, darf ich hier ein Bild machen? Entschuldigung, Kommandeurin, dürfen wir mit dem Gefängnisdirektor sprechen? Dieser Besuch war wie ein Stück Himmel auf Erden. Ungefähr um Mitternacht saßen wir wieder im Büro und bekamen einen Fax vom Reporter des Time Magazines. Es war der Artikel, den er über diesen Tag geschrieben hatte. Oben drüber stand handschriftlich, zur Genehmigung durch die Kommandeurin. Wer hatte sie zur Chefredakteurin des Time Magazines gemacht? Am nächsten Tag kam der gleiche Reporter noch einmal vorbei. Ich fliege heute Nachmittag nach Hause, sagte er, aber ich würde die Kommandeurin gerne noch einmal sehen, wenn es möglich ist. Ich sagte, ich schaue mal, ob sich da noch was machen lässt. Und dann nahm ihn mit in ihr Büro. Als sie kam, sagte er, ich verlasse heute die Stadt, aber ich frage mich, ob du noch mal mit mir beten könntest. Sie hat dann diesen Reporter in eine Beziehung zu Jesus geführt. So viel passiert, wenn wir anfangen zu beten. Und deswegen möchte ich euch heute ermutigen, zu beten. Wieder zu beginnen mit täglichen Gebetszeiten, das wirklich einzuplanen, Gott anzubeten und nicht nur ihm alles hinschmeißen, was wir haben wollen, sondern ihn loben, ihn preisen, für andere beten und schließlich für sich selbst beten. Amen.